I made up the perfect man.
Gorgeous, adores me, and hardly able to speak a word. What's that say about me?
Everything. Sorry, did I say everything? I meant to say nothing. I was aiming for nothing. I accidentally said everything.
What about you? You all right?
Yeah, I was all right.
Is all right special Time Lord code for really not all right at all?
Why?
Because I'm all right too.
Everybody knows that everybody dies. But not every day. Not today. Some days are special. Some days are so, so blessed. Some days, nobody dies at all. Now and then, every once in a very long while, every day in a million days when the wind stands fair and the doctor comes to call, everybody lives.
Nummer 694, Trumpfbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 694. Komfort, den ich am heutigen grauen und ein bisschen kühlen Freitag, dem 1. März 2019, Tag 60 in der KW9 aufgenommen habe. Die Intros entstammen nicht der, sondern der neunten Folge der vierten Staffel von Dr. Wer noch gleich All Right und Everybody Lives. Was ihr hier aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind wieder die üblichen drei Teile, besteht aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten für heranziehe und kommentiere. Und einem Teil, wo ich technisch orientierte Nachrichten und Space- und Mafia-Meldungen heranziehe und kommentiere. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge. Nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und mehr. 4 Grad, partly cloudige, chillige Greetings, die 4 Grad Comfort Level jetzt wie 1, Wind macht 15 km/h aus dem Northwest, wir haben eine Visibility von 7 km und den ganzen Rest, fahren wir Wetter Pro, also es ist Stunde 6:30 Uhr, in Florida steht, 4 Grad Overcast, Mist, Feels Like 3, Taupunkt 3, Humidität 92%, Druck 10,10, vom Gerät gemessen 10,7, der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 17 km/h. Puh. Und wie war das? Daylight Period, wo ist sie denn? 7.07 Uhr bis 17.56 Uhr. Für heute. Und wenn ich mir den Gefallen tut und am Nachmittag nicht doll böse sonnig wird, dann kann ich sogar was machen. Mit der Zeit da. Sun Elevation größer 0 von 7.13 Uhr bis 17.50 Uhr. Weil ansonsten knallt mir die Sonne halt wieder energisch von 15 Uhr bis 17.30 auf den Monitor. So, wie auch immer, kommen wir dann jedenfalls bei der bescheuerten Regierungsecke an. Die geht mit Makley los, weil am Montag Barley die Maklergebühr bei Hauskauf neu regeln wollen würde. Und zwar Justizministerin Katharina Barley würde durchsetzen, dass beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt. So wie das schon bei Vermietungen der Fall wäre. Ein eigenes Zuhause werde gerade für junge Mädchen und Familien immer schwerer zu finanzieren, solange bis die Leute, die im Moment die Häuser und Wohnungen behausen und Wohnungen dann mal irgendwann in der nicht gar so fernen Zukunft versterben. Dann werden eine größere Anzahl Häuser und Wohnungen verfügbar und es wird relativ einfach, an die ranzukommen. Aber soweit muss Frau Barley nicht denken. Aber gut, Frau Barleys Karriere ist ja sowieso kurz vorm Ende. Denn Frau Barley will ja für die SPD nicht ins EU-Parlament. Und hat deswegen ja noch so viel zu verlieren. Weswegen es ja auch total wichtig war, dass sie letzte Woche den Upload-Filtern zugestimmt hat. weil die standen zwar so nicht im Koalitionsvertrag und so weiter und so fort, aber sie musste dem halt irgendwie zustimmen, weil sie konnte sich ja nicht durchsetzen, was Vetorecht. Ne? Also der, so war das, gucke ich mal an und sage, das ist eine fucking Absichtserklärung, die sie sowieso nicht mehr umsetzen wird. Ja, und der Seehörst aber beabsichtigt, auf dem Mond rumzuspazieren. Der, so, next. Ungemeinnützig. Bundes Finanzhof. Artag. Gemeinnützigkeit aberkannt. Der Bundesfinanzhof hatte dem globalisierungskritischen Netzwerk Artag die Gemeinnützigkeit weggenommen. In dem in München veröffentlichten Urteil heißt es, die von Attac geführten Kampagnen stellten keine politische Bildungsarbeit dar. Stattdessen gehe es darum, die politische Meinung zu beeinflussen. Die Tagespolitik sei laut Abgabenordnung aber kein gemeinnütziger Tätigkeitsbereich. Wegen des Rechtsstreits können jetzt nun Spenden an Attac schon seit einigen Jahren nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden. Dagegen war das Netzwerk juristisch vorgegangen. In der ersten Instanz vom Hessischen Finanzgericht im Jahr 2016 hatte Attac noch Recht bekommen. Diese Entscheidung hat der BFH in der Revision nun kassiert und das Verfahren ans Finanzgericht zurückverwiesen. So, huch. Also das ist jetzt noch nicht ein endgültiges Urteil, aber die Reaktion darauf kam dann auch relativ prompt. Irgendwelche Zensurliebhaber-Hinterbänkler pöbelten dann rum, ja sehen Sie, also wenn der Verein da nicht gemeinnützig ist, dann muss man die Umwelthilfe auch gleich verbieten. Hä? Also mal ganz davon abgesehen, dass die Leute dieselben Hackfressen, beziehungsweise dieselbe Ecke von Hackfressen, die sich nicht entblöden, wenn andere Parteien darauf hinweisen, dass es vielleicht keine ganz so dämliche Idee wäre, mal von Zeit zu Zeit auf Fleisch zu verzichten. Gleich was von Verbotspartei rumrollen. Hier dann gleich ganze Vereine verbieten wollen. Und sich dran aufgeilen. Übrigens, wie ist es denn eigentlich mit so Vereinen wie den Parteistiftungen? Sind die gemeinnützig? Wie ist es mit so Vereinen wie INSM und den Rest der Mont Pelerin Society? Sind die gemeinnützig? Ja, bei denen geht's nicht um Tagespolitik. Die wissen, wie man langfristig denkt. Und schieben dann ihre politischen Wünsche halt sonst wohin. So, dass dann der FDP-Kanzler Schröder sie umsetzen kann. No? Also ich meine, das gucke ich mal an und bin da leicht entgeistert, was da für Scheiße abgeht. Gut, das ist ein Gericht, das ist jetzt ja nicht politisch besetzt. Or is it? Wo kommen denn die Richter her? Wer hat die denn da hingesetzt? Na, wissen wir nicht. Jemwaffen, Jemin, Recherchen belegen Einsatz deutscher Waffensysteme. Ist eine Meldung von Mittwoch. Deutsche Waffensysteme werden im Jemen-Krieg offenbar in größerem Umfang eingesetzt als bisher bekannt. Wie das deutsche Regierungsfernsehen, ein Magazin und Report München unter Berufung auf eigene Recherchen berichten, konnten durch Video- und Satellitenaufnahmen rund ein Dutzend Waffensysteme mit deutscher Technologie im Kriegsgebiet ausfindig gemacht werden. Im jemenitischen Hafen von Mocha registrierten sie im Jahr 2017 ein aus Deutschland stammendes Kriegsschiff der Frankenthal-Klasse. Das Schiff war, den Recherchen zufolge, für die Vereinigten Arabischen Emirate im Einsatz. Ja, aber die sind ja nicht im Jemenkrieg im Einsatz. Die sind ja nicht beteiligt am Jemenkrieg. Also, die Bundesregierung weiß ja noch bis heute nicht, wer denn am Jemenkrieg eigentlich beteiligt ist. Also, zumindest, wenn man mal versucht rauszufinden, wer denn jetzt nun eigentlich am Jemenkrieg beteiligt wäre, ob zum Beispiel die VSVA am Jemenkrieg beteiligt sind, so dass ein wir geben aber keine Waffen an am Jemenkrieg Beteiligte vielleicht auch die VSVA mal bezeichnen könnten. Nicht, dass die VSVA es nötig hätten, Waffen in Deutschland zu kaufen. Aber außerdem konnten im südwestlichen Jemen Fahrzeuge lokalisiert werden, die mit Waffenstationen des deutschen Unternehmens Dynamit Nobel Defense ausgerüstet waren. Die Bimbis-Regierung wollte natürlich überhaupt nichts dazu sagen. Die betroffenen Hersteller verweisen darauf, dass sie sich stets im Rahmen der Gesetze bewegt hätten. Na? So, niemand sagt irgendwas, alles ist ja schon per Definition in Ordnung, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, geil. Ja. Wofür war noch gleich das Geschwurbel von wegen, wir exportieren keine Waffen an im Jemenkrieg Beteiligte? auch richtig, das war dieselbe Propagandascheiße wie alles andere, was die Bundesregierungswahlkampf-Lautsprecher fallen lassen. Dieselbe Propagandascheiße. Ja, gut, also braucht man nicht zur Kenntnis nehmen, kann man einfach ignorieren. So, Türkwaff. Mittwoch im Bimbistag. Rüstungsexporterlaubnisse in die Türkei. Die Bimbis-Regierung hat im vergangenen Jahr weniger als halb so viele Rüstungsexporte in die Türkei genehmigt wie im Vorjahr. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke sind Einzelgenehmigungen für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter im Wert von knapp 12,9 Millionen Euro fürs Jahr 2018 aufgeführt. 2017 habe sich dieser Wert auf 34,2 Millionen Euro belaufen. Erklärt die Bimbis-Regierung. Im vergangenen Jahr seien keine Genehmigungen für die Ausfuhr von Kleinwaffen, Kleinwaffenteilen und Munition erteilt worden. Ja Mensch, das hilft ja. Dafür haben sie dann große Atombomben exportieren dürfen. Sehen Sie, viel weniger. Ah, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber also da springt mich ja schon direkt an. So, ja, jetzt hier mal Eier bei Fische. Wie sieht das denn konkret aus? Eier bei Fische, wo kam der Spruch denn her? Ach so, Eier auf dem Tisch und Butter bei Fische, genau. Gleiches gilt den Angaben zufolge für weitere Waffenarten sowie etwa Panzerabwehrraketensysteme. Ja, und wo gilt es nicht? Wovon haben sie denn mehr exportiert? Jetzt erzählen sie mir nicht, es gäbe nichts, wo sie mehr exportiert haben. Das glaube ich ihnen nicht. So überspezifische wie die Dementis da schon wieder in der Pipeline rumliegen, ist doch total klar, dass das ein überspezifisches Dementi ist und dass man nur genau genug hingucken muss, um rauszufinden, was sie denn eigentlich gerade nicht wollen, dass jemand zur Kenntnis nimmt. So, dann Job kennt der Schwendung, habe ich es genannt. Eine Meldung von Mittwoch. Rückforderungen von Kleinbeträgen kosten Job kennt er Millionen. Und zwar haben Rückforderungen von Kleinbeträgen bei den Job kennt er hohe Verwaltungskosten erzeugt, und zwar höhere als die Einnahmen. So forderten die Jobcenter 2018 insgesamt 18 Millionen Euro an Beiträgen bis 50 Euro zurück, haben dafür aber Verwaltungskosten von 60 Millionen aufgewendet. Also wenn du 60 Millionen ausgibst, um 18 Millionen einzunehmen, dann machst du was ganz grundlegend falsch. Ja, aber es geht ums Prinzip. Es geht ums Ausbeuten um jeden Preis. Es geht gar nicht um die kleinsten Beträge, die sie da haben wollen. Sondern es geht darum, den Leuten, die die Kleinstbeträge bekommen haben, auch nochmal nachzutreten. Na, es geht ums Erwürgen, ums Gängeln. Na, das Geld, dass wir mit dem Geld gängeln, das ist halt, das ist als Funktion da. Das kann man halt mal. Für nichts anderes ist es gut. Na, so, und ist das gerechtfertigt? Ja, also im Gesetz steht ja nicht drin, dass es offensichtlich völliger Blödfug ist, dass es für Verwaltungshandeln unangemessen ist, ein Mehrfaches der Summe auszugeben, die man eigentlich einzunehmen erhofft. Weil, ne, beim besten Willen, die geben ja nicht mal mehr, das ist ja nicht das Doppelte, das ist ja schon das Vierfache von dem, was sie da einnehmen, was sie da investieren. Also ich meine, hallo? Das ist nun total offensichtlich. Verschwendung. Verschwendung von Steuergeld. Warum zum Fick verschwenden eigentlich die Sklavencenter mein Steuergeld? Und nicht nur mein Steuergeld, unser aller Steuergeld. Also ich gehe mal davon aus, dass es da nicht einen Topf mein Steuergeld gibt. Das wäre dann doch irgendwie so ein bisschen arg absurd. Na, also der teilte eine Lautsprecherin der Bimbis-Agentur für Sklaven mit. Die Lautsprecherin sagte, zu Überzahlungen könne es etwa kommen, wenn zum Beispiel Leistungen an einen Hartz-IV-Empfänger unter Vorbehalt ausgezahlt würden, weil noch ein Dokument fehle. Als würden die Sklavencenter Geld bezahlen, wenn auch nur irgendwo ein Fitzel von, man kann aber noch begründen, warum man es nicht zahlt. Also ich meine, das ist der absurdere Teil dieser Meldung. Die fängt ja schon absurd an mit so, ja, um 18 Millionen zu bekommen, haben wir 60 Millionen gezahlt. Ey, was? Sind sie besoffen? Lassen sie das. Unterlassen sie diese Scheiße. Na, also, ey, da könnte man eigentlich sogar gleich mal gucken, ob man nicht ein entsprechendes Verfahren gegen die beteiligten Beamten lostreten kann, die ja offensichtlich unwirtschaftlich handeln. Weil wenn die 10 Euro investieren, um 1 Euro rauszubekommen, um es jetzt mal ganz absurd darzustellen, dann ist diese 10 Euro aus dem Fenster treten offensichtlich nicht gerechtfertigt. Die 10 Euro kannst du also sinnvollerweise gar nicht ausgeben. Ja, dann ist der Euro halt weg. Ja und? Ansonsten sind halt 10 Euro weg. Und du hast 1 Euro, das heißt, du hast 9 Euro aus dem Fenster getreten. 60 Millionen aus dem Fenster treten, um 18 Millionen zu bekommen. Hallo? Das macht gar keinen Sinn. So. Es macht Sinn, da ein bisschen was zu investieren, um rauszufinden, was können wir dafür sorgen, dass in Zukunft nicht Kleinstbeträgen hinterhergedingst wird und beim Hinterherdingsen mehr Geld verschwendet wird. Das wäre mal eine Maßnahme. Da könnte man glatt mal was Gutes für den Staat tun. Nicht Staatsgeld, Steuergeld verschwenden, um Leute zu gängeln. Nur weil da Leute draufstehen, anderen Leuten Schmerzen zuzufügen, heißt ja nicht, dass das eine gute Sache ist. No? Also, Eurungleich. Mittwoch gefunden bei Lost in Europa. Italien und Griechenland gefährden die Stabilität der Eurozone, Deutschland aber nicht. So lautet die Kernbotschaft der EU-Kommission in ihrem Winterpaket zu makroökonomischen Ungleichgewichten. Doch dieses Urteil ist selbst unausgewogen. Die Ungleichgewichte in Italiens Wirtschaft blieben übermäßig, fasselte Währungskommissar Moscovici. Es muss Schritte ergreifen, um die Qualität der öffentlichen Finanzen zu verbessern. Zudem müsse die Effizienz der öffentlichen Verwaltung und des Justizsystems erhöht, das Geschäftsumfeld verbessert und der Arbeitsmarkt und Finanzsysteme gestärkt werden. Auch Griechenland bekam Shelter. Athen müsse vor dem nächsten Treffen der Euro-Finanzminister 2 Reformen beim Insolvenzrecht für Immobilienbesitzer und der Energiewirtschaft umsetzen, so Moscovici. Die Reformen sind aus Sicht der EU-Behörde eine unabdingbare Voraussetzung für Schuldenerleichterungen. Dabei geht es um einen Betrag von knapp 1 Milliarde Euro. Brüssel übt also massiven Druck schon wieder aus. Und was sagt Moscovici zu Deutschland? Nimmt sie sich auch das größte EU-Land zur Brust? Zitat aus dem Country Report, nur Englisch. The current account surplus has declined for the last 3 years, but is expected to remain high, contributing 2.3 PPS to the euro area surplus of 3.3% of euro area GDP. Zu Deutsch, Deutschland ist für 2/3 des Leistungsbilanzüberschusses der gesamten Eurozone verantwortlich. Der Exportweltmeister bringt die Währungsunion aus dem Gleichgewicht. Doch von Sanktionen ist keine Rede, Druck wird nicht ausgeübt. Dass der Überschuss einen Handelskrieg mit den VSVA auslösen könnten, wird auch nicht erwähnt. Berlin soll mehr investieren, das war's. Kommentar des grünen Finanzexperten Sven Giegold. Es ist ein schlechter Scherz, dass die Europäische Kommission Griechenland hochstuft und gleichzeitig bei Deutschland alle Augen zudrückt. Es steht außer Frage, dass es in Griechenland Probleme gibt. Aber die Stabilität der Eurozone wird eben auch durch die anhaltenden deutschen Exportüberschüsse gefährdet. Es ist politisch feige, dass die Europäische Kommission den Fehler wieder nur bei Griechenland sucht und sich an die deutsche BMS-Regierung nicht herantraut. Das entspricht in keinem Fall dem Prinzip der Gleichheit aller Mitgliedstaaten vor dem europäischen Recht. Dem ist nichts hinzuzufügen, oder? Na also, Deutschland ist sanktionsfähig weit übergeschossen. 6% plus war das Erlaubte. Wir haben hier so was wie 8% gehabt und die EU-Kommission so dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. War was? Na? Die deutschen Bimbis-Regierungen halten sich seit Jahrzehnten nicht an ein Gesetz, was es deutschen Bimbis-Regierungen eigentlich vorschreibt, dass die Handelsbilanz ausgeglichen zu sein hätte. Konsequenzen davon? Gesetze, Schmesetze halten wir uns halt nicht dran. Kann ja mal passieren. Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ne, Rechtsstaat, Schmechtstaat, Schlechtstaat. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da geht's erstmal bitte die Sange los. Und zwar, genau, am Freitag hat der Bundesgerichtshof ein Papier rausfallen lassen, eine Mitteilung, mit der sich das Gericht in Karlsruhe zum ersten Mal in einer rechtlichen Einschätzung zu Wort meldet. Anlass wäre nämlich die kurzfristige Absage einer Verhandlung. Und zwar ist die Aussage, dass illegale Abschalteinrichtungen ein Sachmangel wären. Und warum meint der BGH, sich dazu äußern zu müssen? Naja, dem BGH ist auch aufgefallen, dass ganz viele Gerichtsverfahren komischerweise immer bevor ein Urteil ergangen hätte sein können, gütlich geeinigt und dann vom Gerichtsmarkt entfernt werden. Und entsprechend haben die sich dann mal die Sachfrage rangenommen und wollten die einfach mal festhalten. Haben da jetzt also eine halboffizielle, ist ja kein Urteil, aber mal die fundierte Meinung auf den Tisch gelegt, so ja, übrigens, Autos mit illegalen Abschalteinrichtungen, das ist als Sachmangel einzustufen. Da kann man also als Geschädigter, als Käufer eines solchen sachmangelbehafteten Autos einfach mal den Verkäufer darauf hinweisen, dass er da einen mangelhaften Gegenstand verkauft hat und die daraus folgenden juristischen Folgen geltend machen. So, Konsequenzen hat das jetzt nicht akut welche, aber zumindest werden den Käufern so Mittel in die Hand gegeben, um den Verkäufer juristisch belangen zu können. So, dass VW gesteigerten Wert drauf legt, dass kein Gerichtsurteil da ergeht, ja, das ist ja aus der Kategorie total offensichtlich, weil es ergehen halt keine Gerichtsurteile. Die hauen die Dinger dann mit irgendwie, hier hast ein bisschen Geld und halt die Fresse, als Einigung weg, um eben zu vermeiden, dass da mal höchstrichterlich festgestellt wird, dass sie da Scheiße gemacht haben. Auch wenn alle Beteiligten wissen, dass das rauskommen würde, wenn die Richter sich denn mal damit befassten. So, dadurch, dass es eben noch nicht offiziell rausgekommen ist, gibt es eben keine höchstrichterliche Rechtsprechung zu dem Thema. Schon komisch, das. So. Schwupp. Na, los. Dann gibt es Kunstbrenn. Montag im Bimbistag. 5,3% der Kunststoffabfälle verbrannt. 2017 sind rund 53% bzw. 3,24 Millionen Tonnen der in Deutschland angefallenen Kunststoffabfälle energetisch verwertet worden. Davon entfielen 2,14 Millionen Tonnen auf Müllverbrennungsanlagen und 1,1 Millionen Tonnen auf Ersatzbrennstoffanlagen. Geht aus der Antwort der BIM-Regierung auf eine kleine Anfrage der Ferengi-Fraktion hervor. Den Angaben zufolge werden knapp 46% wertstofflich rekükelt und 0,8% der Kunststoffabfälle rohstofflich verwertet. Whatever that may mean, steht da nicht. Habe ich keine Ahnung. Im selben Jahr wurden zudem rund 1,2 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle aus Deutschland exportiert und 0,52 Millionen Tonnen importiert. So, also mir Müll trennen die ganze Scheiße, damit die ganze Scheiße dann am Ende in der Müllverbrennungsanlage landen kann. Geil, wa? Wofür machen wir hier diese ganze Mülltrennungsscheiße? Bringt das irgendwas? Wilde Mutmaßung, nein. Und die Müllverbrennungsanlagen hatten zumindest in der jüngeren Vergangenheit mal großräumig das Problem, dass sie sowieso nicht genug Müll hatten. Dass also Müllverbrennungsanlagenbetreiber tatsächlich rumliefen und sich Müll irgendwo gekauft haben, um den dann in ihren Müllverbrennungsanlagen verbrennen zu können. Weil die funktionieren nur mit einer gewissen Effizienz, wenn sie auch gewisse Müllmengen haben, die sie verbrennen können. Ob das für die Umwelt so richtig geil ist, wenn du den ganzen Krams da karbonisierst, beziehungsweise oxidierst, genau genommen, ist eine Frage, die auf die mir jetzt so spontan keine Antwort einfällt, aber ich möchte mal so als Lösungsvorschlag anbieten, nein, das ist nicht geil für die Umwelt, wenn der Scheiße verbrennst. Ja, sowas. Na, und die Regierung möchte sich damit bauchen, dass da ja so viel wärmstofflich verwärmstofft wird. Um nicht zu sagen, verheizt. Ich meine, wenn man dann aus der frei werdenden Wärme dann wenigstens noch irgendwas Sinnvolles macht, keine Ahnung, irgendwie Häuser aufheizt, dann hat man ja wenigstens noch irgendwas Sinnvolles aus der darin enthaltenen Energie gemacht. Ich meine, es werden da immerhin größere Mengen Kohlenstoff frei. Und wo doch der Candace-Bunzler was von Dekarbonisierung gefaselt hat und wo doch allen Beteiligten klar ist, dass es so nicht weitergehen kann, wäre es ja schon opportun, wenn man dann mal etwas ändern würde. Leider ändert man ja nur nichts. So, Hallio, Meldung von Dienstag, also Gerichtsurteil von Dienstag, EUGH, kein Bio-Siegel für Halal-Fleisch. Das Urteil dürfte für reichliche Diskussion sorgen, als halal beworbenes Fleisch, das aus rituellen Schlachtungen ohne Betäubung stammt, dürfe nämlich nicht das europäische Bio-Logo tragen, hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Praxis sei zwar erlaubt, um die Ausübung der Religionsfreiheit zu gewährleisten, erklärten die Richter, sie erfülle jedoch nicht die höchsten Tierschutzstandards. Hier Hintergrund war ein Rechtsstreit in Frankreich, bei dem ein Verband das Güterzeichen für als halal beworbene Hackstehaxt verbieten lassen wollte. Der Verband argumentierte, dass die Angabe ökologischer Landbau nicht vereinbar sei mit einer Schlachtmethode, bei der die Tiere nicht betäubt würden. Genau, wo kommen wir denn hin, wenn die Tiere leiden müssen? Lassen Sie uns die vorher mal 10 Stunden lang in viel zu kleinen Transportern durch die Gegend transportieren. Da leiden sie ja nicht drunter. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs sah dies anders, hat im Gutachten Ende September des vergangenen Jahres kein Widerspruch im europäischen Güterzeichen. Na, deswegen nehme ich Wortmeldungen der Generalanwälte nicht mehr hier als Meldung mit. Weil wer mir erzählen will, die Wortmeldung des Generalanwalts hätte irgendeinen Zusammenhang zum Urteil hinterher, darf mir dann gerne die bedauerlichen Einzelfälle von Abweichungen erklären und woran man die denn vorher erkennen kann. Kann man nämlich im Regelfall nicht. So, von daher, ja, interessantes Urteil das. Ob das dann irgendwelche akuten Konsequenzen hat, weiß ich nicht. Weil wer gesteigerten Wert darauf legt, dass Fleisch halal zu sein hätte, ja, der hat dann halt kein europäisches Biosiegel drauf. Ja, so, das wäre dann halt zueinander nicht kompatibel, sagt das Gericht. Ja, das nehme ich einfach mal zur Kenntnis. Und sag, ja, ihr mich auch. So, und dann haben wir noch 2 sonstige Meldungen, die ich hierhin verschoben habe, weil es nämlich vorhin schon danach aussah, in Teil 1 wird es ausreichend Meldungen geben, nur in Teil 2 eher nicht so. Da hätte ich als erstes mal von Dienstag die Brexitption, weil Theresa Merz den Widerstand gegen eine mögliche Briefverschiebung aufgegeben hat. Ja, also es zeichnet sich ja ab, dass bis zum 29. März, dem Zeitpunkt, wo die 2-Jahres-Frist nach Einreichung von Artikel 50 Erklärung, dass das britische Parlament bis dahin nichts abgenickt hat, was irgendwie einen harten Brief aufhalten würde. Und entsprechend ist also Frau Merz auch aufgefallen worden, dass es jetzt nochmal irgendwie opportun wäre, zumindest mal die Option einer Verschiebung des Termins als Option auf dem Tisch aufzufinden und sich dann zu fragen, wie man das denn erreichen kann. Auch da wird es ja gewisse Zeiten geben, Fristen geben, bis zu denen der Verschiebungswunsch dann bei der EU eingeworfen worden sein muss, weil da müssen ja alle beteiligten Verhandlungspartner dem zustimmen. Oder anders ausgedrückt, ja, also wenn sie bis zum 28. 23.59 Uhr der relevanten Zeitzone abwartet, könnte es eine Knappigkeit zu knapp werden. Dann gibt's halt den harten Brief und fliegt es energisch auf die Fresse. Und dann hat eigentlich niemand da irgendwie großen Spaß dran. Aber die EU-Kommission ist offensichtlich immer noch so geil drauf, den härtestmöglichen Brief durchzuziehen und auf gar keinen Fall irgendwie ihr entgegenzukommen. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber es scheint so zu sein. Und von daher eben, ja. Im März will eine Abstimmung über die Briefverschiebung dann zustimmen, wenn das Parlament beim geplanten 2. Votum den Vertrag mit der EU erneut ablehnt. Ja, nun irgendwie die... Nee. Ja, dass Greta heute in Hamburg ist, weiß ich. Die größte Schwierigkeit besteht darin, um 8.30 Uhr zum Gänsemarkt zu kommen, beziehungsweise irgendwo der Innenstadt. Hachmannplatz. Aber ja, danke Nachrichten, dass ihr mich darauf hinweist, dass ich das definitiv verpasse und dass es überhaupt keine Chance gibt, dass ich das nicht verpasse. Und jetzt ist eben die Frage, so ja, irgendwie da 2. Abstimmung, ja, die 2. Abstimmung oder die nächste, letzte Abstimmung, die ist dann irgendwo Mitte März geplant. So, es ist sowieso schon irgendwie Kategorie ein bisschen arg knapp. Aber die Idee scheint wohl zu sein, dass Frau Merz darauf hinwirkt, so ja, hier my way or the highway. Und sie wissen ja alle, wenn sie dem Ding da jetzt nicht zustimmen, also was anderes gibt's ja nicht, macht ja die EU auch das Spielchen. was anderes als das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, gibt es nicht. Stimmen Sie dem gefälligst zu. Es ist schließlich alternativlos. Nee, es ist gar nicht alternativlos. Die Alternative hat der EuGH Ihnen doch schon überreicht. Irgendjemand aus der britischen Regierung könnte ein Ende des Artikel 50 einfach einseitig deklarieren. Dann wäre die ganze Chose vorbei. Also völlig absurde Idee, die ich für so absurd halte, dass sie sogar wahr werden könnte, ist Frau Queen, die ja offiziell Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs wäre, könnte einfach mal einen Brief an die EU-Kommission schicken, in dem sie darauf hinweist, dass ihre Subjekte sich geirrt haben und dass sie für ihre Subjekte jetzt mal erklärt oder für das Vereinigte Königreich erklärt, von Artikel 50 zurückzutreten. Klatsch. Das wäre Einmischung in die Tagespolitik. Das macht Frau Queen eigentlich nicht, aber uneigentlich, wenn sie es nicht macht, dann rennen die energisch mit dem Kopf voran an die Wand und werden sich schlimm wehtun. Also, ja. Und einen habe ich noch, nämlich den Korruptanjahu. Ist eine Meldung von Donnerstag. Und zwar zeichnet sich da ab, dass also der israelische Regierungsvorturner tatsächlich, während er israelischer Regierungsvorturner ist, vor Gericht gezerrt werden könnte, wegen des Vorwurfs der Korruption. Und der entblödet sich dann tatsächlich nicht, die Anschuldigungen zurückzuweisen und von einer Hexenjagd zu faseln. It's a witch hunt, no collusion. Ja, Herr Netanjahu, ich weiß nicht, ob es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, aber die andere Person, die die ganze Zeit von Hexenjagd faselt, ist in der Weltpolitik nicht sehr gern gesehen. Das hätte Ihnen auch mal irgendwer verraten können. Na, also sowas, das gucke ich mir an und sage, interessant. Dann gab es, das ist mir allerdings in der Tat nicht als Nachrichtenmeldung begegnet, oder ich habe es zumindest nicht als kopierfähige Nachrichtenmeldung gesehen, eine Untersuchung von, fragt mich mal, wegen irgendwas, was der Staat Israel dem Nichtstaat Palästina und dessen Bürgern angetan hat, dass es sich da nämlich um Menschenrechtsverletzungen gehandelt haben könnte. Was ich dann mal so angucke und sage, schön, dass Ihnen auch auffällt. Schade, dass die Bimbis-Regierung das natürlich nicht zur Kenntnis nehmen wird. Weil kommen Sie mal nicht auf die Idee, dass die Bimbis-Regierung irgendwas zur Kenntnis nimmt. Wegwisch. Ja, das ist halt eine Meinung. Das ist eben, da kommt das Gleiche raus wie, ja, aber der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Ja, Bundestag, wir sind ja nicht Bundestag, wir haben ja unsere eigene Wissenschaft. Aha, ja, nee, ist klar. So, wo sind wir denn jetzt zeitlich? Guck, Mensch, 30 Minuten voll. Dann kommen wir also in der Musikecke an. In der Musikecke hätten wir PS 22 von 2014. Und zwar Say Something, das hier müsste das Elyssa-Solo sein. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 18. Februar. Köpersbusch zu IS-Rückkehr. Macht 18. Februar, wo sind? Keine Ahnung. Also jedenfalls Köpersbusch zu IS-Rückkehr. 3 Minuten 43, weil die nicht ganz unberechtigte Frage, wie es denn aussieht, wenn Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit in Terrormilizgebiet aufgefunden und verhaftet werden und der Seehörster sich dann nicht entblödet zu sagen, ja, also die können ja aber nur zurück, wenn wir erstens ganz doll geprüft haben, dass die auch wirklich ganz doll böse sind und wir die sofort in den Knast sperren können. Ja, ansonsten wollen wir die ja gar nicht zurückhaben. Herr Seehörster, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Sie sowas an Geblubber von anderen Ländern nicht durchgehen lassen würden? Warum fordern Sie so eine Scheiße? Aber so. Wie auch immer, sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Tweet at kompott@gmail.com oder Kommentar am kompott.de unter dem Eintrag zu Kompott 694 Teil 2 einzustellen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Thank you.
Die islamistischen Terroristen des sogenannten IS kommen aus aller Herren Länder, natürlich auch aus Deutschland. US-Präsident Trump drängt diese Länder zur Rücknahme ihrer gefangenen genommenen Staatsbürger. Sonst seien die USA gezwungen, diese freizulassen, schrieb Trump auf Twitter. Die Reaktionen in Deutschland sind gespalten. Ausgerechnet Außenpolitiker von Grünen und Linken äußerten Verständnis für Trumps Forderung. Politiker der Regierungsparteien, darunter Außenminister Maas, sind dagegen schwer skeptisch.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ist Trumps Forderung, europäische Staaten sollen IS-Kämpfer zurücknehmen, berechtigt?
Ist in Ton und Inhalt nicht konstruktiv, hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen gesagt. Und da schimmert durch, ja, in der Sache hat er völlig recht. Es ist ja auch die geübte Praxis. Es sind ja schon eine ganze Reihe Prozesse in Deutschland am Laufen gegen IS-Kämpfer. Das sind schwierige Prozesse, weil man in der Beweisführung, weil man bei der Zeugensuche natürlich größte Schwierigkeiten hat für das, was da im Großraum Syrien passiert ist. Aber diese Prozesse gibt es und sie alle folgen dieser Melodie. Das sind deutsche Staatsbürger, die haben ein Recht, hier hinzukommen und vor Gericht gehört und eben auch abgeurteilt zu werden. Und bevor Trump diesen Tweet rausgehauen hat, über den nun eben Aufregung existiert, da haben auch die FDP und die CDU schon vorauseilend gesagt, wir müssen da was machen. Noch am Anfang des Monats sagte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster im Spiegel, wir können nicht von anderen Ländern erwarten, dass sie Gefährder aufnehmen, die wir abschieben wollen und uns gleichzeitig weigern, deutsche Terroristen aus Syrien zurückzunehmen. Und auch die FDP, deren außenpolitische Sprecherin Strack-Zimmermann jetzt sagt, ich weiß gar nicht, was man mit denen hier machen soll, die sagte noch vor einem knappen Monat in Person ihres Fraktionsvizes Stefan Thome, wir können die Gefährlichkeit dieser Menschen in deutschen Gefängnissen besser in den Griff bekommen. Also im Moment liest sich das ein bisschen wie ein Reflex. Trump hat was gesagt und dann muss man dagegen sein, auch wenn man bis gestern noch der gleichen Meinung war.
Gut, aber mag ja sein, dass man die Leute besser unter Kontrolle hat, wenn sie im Gefängnis sind, aber da müssten sie auch erst mal hinkommen. Die Hürden für eine Strafverfolgung sind in einem Rechtsstaat, besonders einem wie Deutschland, besonders hoch und anschließend auch die Hürden, bis es zu einer Verurteilung kommt. Holt man sich damit nicht Verbrecher ins Land, die man dann doch im Land laufen lassen muss.
Ja, Gott sei Dank sind die Hürden besonders hoch. Was ist die Alternative? Die bleiben da unten. Da haben wir überhaupt keinen Einfluss darauf, was an Rechtsstaatlichkeit in diesem zerschossenen, armen, gebeutelten Flecken der Erde möglich ist. Oder erinnern wir uns an Guantanamo, wo auch deutsche Staatsbürger einsaßen, am Beispiel Mehmet Kurnaz sogar komplett zu Unrecht, unschuldig. Und da ging es von Menschenrechtsverletzungen, von unrechtmäßigem Zwangsaufenthalt bis hin zu Waterboarding, bis hin zu Folter. Und wir haben dabei gestanden und haben gesagt, schade, schade, wir können ja nichts machen. Wobei man bei Kurnaz durchaus was hätte machen können, den nämlich zurücknehmen können. Das ist eine durchgehende Tendenz der US-Politik in diesen Fragen. Nehmt die doch zurück, ist doch euer Problem. Und wenn wir das tun können, dann müssen wir das machen. Es gibt bereits mehrere Dutzend solcher Verfahren vor deutschen Gerichten, dass die schwierig werden, dass das unseren Sicherheitsbehörden 24 Stunden, 7 Tage die Woche Überwachung kosten wird. Das ist so. Man redet im Moment über eine Zahl von ungefähr 60 deutschen IS-Anhängern, die in den Gefängnissen der kurdischen Milizen sind. Das kommt auf uns zu. Donald Trump hätte hier durchaus den diplomatischen Weg wählen können, wie es in solchen Fragen üblich ist. Er will Radau, er hat Radau, in der Sache ändert das nichts.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.